Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft Bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Baubranche, Technologie und Lebenswelt und was diese für uns und für die Unternehmen der Branche bedeuten. Diese Folge nehmen wir auf in unserem kleinen Podcast-Studio auf der Infratec 2026 in Essen. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, Jens Weber. Auf geht's in die Folge.
Ja, heute bei uns herzlich willkommen, Jens Weber von Porcel. Vielleicht stellst du dich gleich nochmal mit ein paar eigenen Worten vor, was du dort machst, was dich umtreibt und was dich beschäftigt. Und dann wollen wir miteinander mal darüber reden, was Messe, Produkt, Technologien, Entwicklungen so miteinander zu tun haben und welche spannenden Themen es da gibt. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Jens Weber. Ich bin seit mittlerweile über 5 Jahren Bereichsleiter bei der Porcel Spezialbau und da mit meinem Team zuständig für den südlichen Teil Deutschlands. Das heißt, im Grunde ab NRW diagonal nach Bayern rüber.
Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch da vorrangig?
Ich glaube, wie die gesamte Porcel sind wir auch im Bereich sehr breit aufgestellt. Wir sind eigentlich Experten für Verkehrs- und Oberflächen, sind sehr stark in der Betoninstandsetzung, das heißt auf den Autobahnen zum Beispiel unterwegs, in der Fugen- und Kantensanierung. Aber genauso kümmern wir uns um die Reduzierung innerstädtischer Wärmeinseln, indem dass wir triste, schwarze Flächen hell und freundlich beschichten. Also eine sehr große Bandbreite.
Jetzt treffen wir uns hier in diesem Jahr ja schon zum wiederholten Male auf der Infratec, dies Jahr die Ausgabe 26. Und mein Eindruck ist hier, die Menschen sind wahnsinnig intensiv im Gespräch. Die Stimmung ist gut, positiv ins Jahr hinein, ist so meine Wahrnehmung. Wie ist für euch diese Messe und wie ist diese Messe heute und gestern schon für dich und euch gelaufen? Was sind so die Themen und warum ist das ein guter Ort, um seine Zeit zu verbringen?
Die Messe ist ein echtes Brett. Also wir haben es ja jetzt über Jahre auch die Entwicklung der Messe begleiten dürfen und sehen, dass sie von Jahr zu Jahr stärker wird. Die Besucherströme werden kontinuierlich mehr. Die Messe wächst. Das merken auch wir in den Gesprächen. Das heißt, wir sind mit einem Team von ungefähr oder von 5 Leuten zurzeit vor Ort und es gibt wenig Pausen zum Durchatmen, weil einfach dauerhaft ein kontinuierlicher Besucherstrom an unserem Stand ist. Das Schöne ist, die Besucher, die wir hier erleben, sind ausnahmslos Fachpersonal, das heißt, es sind Entscheider und aus den Kommunen, aus den Gemeinden. Das ist genau die Zielgruppe, die wir hier erwarten und das freut uns sehr.
Was sind denn in den Gesprächen am Stand dann die Top-Themen? Was sind die häufigsten Fragen und die besten Antworten?
Die Themen hier sind in der Tat vor allem der Bau von Radverkehrsanlagen, das heißt von Radwegen. Welche Alternativen gibt es dort zu der gängigen Kaltplastik? Wie kann man das eventuell besser gestalten? Wie kann man es nachhaltiger gestalten? Aber auch das eben angesprochene Reduzieren der Hitzeinseln durch Beschichtungen. Das sind, glaube ich, so die Top-Themen, mit denen wir zurzeit hier vertreten sind. Ja.
Wenn man jetzt schaut, es treffen ja dann hier auf der Messe, das sieht man, glaube ich, auch bei anderen Messen gar nicht so häufig, viel auch Vertreter der öffentlichen Hand, ja, auch von Stadtwerken, Kommunen, Straßenbauämtern und Co. auf Produktanbieter, aber auch auf Bauunternehmen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen, die häufig ja so gar nicht im Projekt möglich ist, sich mal ohne den, sag ich mal, Projektfinanz- und Zeitdruck zu unterhalten. Gibt es da eine Entwicklung? Jetzt ist es ja, glaube ich, schon die dritte Infratec auch für euch. Entwicklung in der Art des Umgangs, weil man hört hier auf allen Panel-Diskussionen, wir brauchen nicht nur Technologie, wir brauchen auch die Änderung der Form der Zusammenarbeit, weniger Misstrauen, mehr Vertrauen. Merkt ihr auch in den Gesprächen eine Veränderung? Sind das offene, gute Gespräche zugewandt oder merkt man da noch irgendwelche
tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Leute sich geöffnet haben, dass auch in den Ämtern einfach ein Umdenken stattgefunden hat, dass man die Wirtschaft da, die Bauwirtschaft als starken Partner sieht, mit viel Kompetenz, mit Erfahrung. Wir dürfen beraten, wir können informieren, wir können in einen offenen Dialog gehen. Wir können auch sagen, was wir vielleicht nicht können oder wo es Mitbewerber oder andere Unternehmen gibt, wo wir sagen, Mensch, mit dem Problem geh doch mal zu dem. Also dafür sind wir ja auch in der Bauwirtschaft einfach, ich sag mal, untereinander doch vernetzt. Man weiß, was machten die anderen großen Firmen am Markt. Und das merken wir, dass dieser Dialog einfach für uns stattfindet. Ja.
Ja, man kann ja da auch ein bisschen sagen, Christian, im Bereich Klimawandel, im Bereich Infrastrukturprobleme sitzen ja alle in einem Boot. Ja, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass die Infrastruktur auf Stand gehalten wird, erneuert wird, auch den neuen klimatischen Verhältnissen angepasst, erneuert wird, dann nützt uns das alles nichts, wenn wir da nur in unserem eigenen Metier denken. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch, dass die einzelnen Vertragsparteien dann am Ende, Auftraggeber, Auftragnehmer, Ingenieurbüros, aber auch die Unternehmen untereinander merken, zerreibender Konkurrenzkampf, also Konkurrenz ist wichtig und belebtes Geschäft, aber solange er nicht zerreibend ist, weil das bringt am Ende gar keinem was.
Nein, wir müssen natürlich alle, gerade was den Klimawandel angeht, da müssen wir an einem Strang ziehen. Da lohnt dieses Inseldenken, das bringt keinen von uns weiter, das merken wir. Und daher dieser positive Austausch dann. Ja.
Also jetzt frage ich mal als Kaufmann in der Runde hier nach den technischen Themen. Jetzt seid ihr ja nicht nur zum Reden über theoretische Dinge hier, sondern ihr bringt ja auch hier praktische Lösungen mit an den Stand. Und diese Lösungen fügen sich dann auch in das ein, was andere machen. Also irgendwie müssen wir das im System denken. Was ist denn euer Part? Warum brauchen wir euch und eure Produkte als Gesellschaft? Was löst ihr? Du hast einige Anwendungsbereiche schon genannt, aber was ist da jetzt sozusagen das Besondere an dem, was ihr macht?
Da mehrere Faktoren, die sicherlich eine große Rolle spielen. Das eine ist, wir verbessern die Langlebigkeit, zum Beispiel vom Asphalt, indem dass wir ihn schützen. Wir haben jetzt mit der Fachhochschule Bochum haben wir nachgewiesen, dass wir durch unsere Beschichtung die Temperatur im Asphalt wir hatten knapp 28 Grad Außentemperatur, also Lufttemperatur, da konnten wir die Temperatur im Asphalt um 9,6 Grad senken in 2 Zentimeter Tiefe. Das heißt, wir beugen effektiv Verdrückungen, hitzebedingten Verdrückungen vor. Dadurch senken wir, und das für den Kaufmann, weil wir die Lebensdauer verlängern, senken wir natürlich die Kosten der Sanierung zum Beispiel. Dann grundsätzlich, wir haben nicht nur die Temperatur im Asphalt gesenkt, gleiche Rahmenbedingungen. Wir haben es geschafft, die Abstrahlwärme um über 16 Grad zu senken. Das heißt, wir schaffen ein besseres Mikroklima in innerstädtischen Ballungszentren, gerade bei den Sommern, wie wir sie zuletzt erlebt haben. Wir sind grundsätzlich neben diesen Produkten sind wir ja auch in der Instandhaltung unterwegs. Das heißt, wir kümmern uns frühzeitig darum, dass die Lebenserwartung vom Beton oder vom Asphalt auch erfüllt oder übertroffen werden, weil wir mit unseren Sanierungskonzepten direkt vor Ort sind.
Ich glaube, das ist ein großes Thema, das sich hier auch durch die Messe zieht. Wie können wir am Ende auch mit mehr Wissen über den Zustand von Straßen, Brücken, überall dort, wo wir bauen, dafür sorgen, dass wir die eben Lebensdauer verlängern, dass wir am Ende dadurch auch ressourcenschonender sind. Also das ist ja ein großer Teil von Nachhaltigkeit, dass wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, neu bauen zu müssen, sondern dass wir vielleicht Dinge lange instand halten. Und da haben wir ja ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland. Ja, wir haben in den Panel-Diskussionen hier auch gehört, wir haben das verschlafen, wir haben das Land abgewohnt. Selbst der Chef, der Herr Dr. Gündner der Autobahn GmbH, sagte gestern, also selbstkritisch, dass wir da ein bisschen Aufholbedarf haben, was die Themen angeht. Ich glaube, da ist die Diagnose eindeutig. Wo ist da noch Raum? Was können wir da noch besser machen in den nächsten Jahren? Also auch den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. Ein Stück negativ drin, ne?
Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich darum, auf die Experten hören. Also es gibt in der Bauwirtschaft gibt es viele Experten, die sich wirklich in der Tiefe mit den Produkten auch auseinandergesetzt haben, sei es Asphalt oder Beton oder welche Werkstoffe wir da sonst noch verwenden. Und ich glaube, wenn man da weiter in den Dialog geht, aus diesem starren Denken etwas raus, mal guckt, auch vielleicht ein bisschen mutiger wird, auch mal andere Bauweisen zulässt oder unterstützt, indem dass man sagt, hey, lass das uns doch mal probieren. Ich glaube, das ist es, dass wir einfach wieder ein bisschen mutiger werden müssen in den Ämtern, dann aber auch in den Unternehmen, dass man da dann sagt, okay, wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, dann stehen wir auch Schulter an Schulter zu dieser Entscheidung und probieren Dinge einfach mal aus. Ich glaube, das ist...
Hast du den Eindruck auf den Gesprächen hier auf der Messe, dass dort mehr Offenheit ist, zu experimentieren, also ein bisschen mehr Mut in den Ämtern, oder?
Ich habe das Gefühl, ja. Ich glaube schon, wir erleben ja hier auch, sag mal, was hat sie jetzt? Eine junge Generation an Bauingenieuren, die jetzt in den Ämtern Fuß fassen, die noch ein bisschen den Mut mitbringen, Dinge zu verändern, gleichwohl, aber mit dem Wissen der vorhandenen Generationen darauf aufbauen können. Auch die haben ja schon Dinge probiert. Manche haben halt nicht funktioniert oder haben auch zu einer gewissen Zeit nicht funktioniert. Wenn wir uns jetzt KI angucken, da hat vor 5 Jahren wahrscheinlich kaum jemand drüber nachgedacht. Das heißt, ich habe vor 5 Jahren ein Problem, bin ich angegangen, wollte es lösen, hatte aber noch nicht die Instrumente, wie ich sie heute habe. Und dann finde ich schön, dass man heute da nochmal an solche Probleme neu herangeht und sagt, du, vielleicht hat sich ja hier etwas weiterentwickelt. Lasst es uns doch einfach nochmal versuchen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Kommunen auch sich breiter aufstellen, auch ein bisschen mutiger werden. Die Probleme werden größer. Ne? Wir haben es gerade gehabt, die Instandhaltung, ja, kaputt gewohnt. Also man wird irgendwo auch dazu gezwungen zu sagen, welche Wege können wir denn mal neu beschreiten oder dieses outside the box. Und das Gefühl habe ich schon, dass da die Bereitschaft für erwächst, ja.
Ja, Christian, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Podcast-Folgen erst gesagt, du kennst das von mir. Neben dem Mut in den Verwaltungen gehört dann meines Erachtens, das ist so mein Appell ja an die Politik, sei es im Stadtrat, sei es in einem Landtag, sei es in einem Kreistag oder in einem Bundestag, gehört dann auch eine gesunde Fehlerkultur in der Politik dazu. Also es funktioniert halt nicht und dann kann man auch Leute in der Verwaltung verstehen, dass wenn du was ausprobierst zum Wohle der Gesellschaft, das ist ja dann nicht der eigene Geldbeutel, den man versucht zu schonen, was ausprobiert, sich vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnt, mal ein anderes Vergabeverfahren, ein anderes Produkt auswählt, dass dann, wenn es schief geht und das Entwicklung ist immer Trial and Error, dass dann die gesamte Kommunalpolitik, ein gesamter Landtag mit dem Finger auf die Leute zeigt, direkt ein Untersuchungsausschuss eingerufen wird. Und wir eigentlich, das Erste, was wir machen, ist nicht Lessons Learned, sondern Suche nach dem Schuldigen. Und diese Fehlerkultur, die passt nicht zur Innovation. Ja, das kann man sich auch von den großen Tech-Unternehmen anschauen, ja, und abschauen. Da wird nicht mit dem Finger auf den gezeigt, der ein Projekt gestartet hat, was nicht funktioniert hat, sondern man guckt, was hätte man anders machen können und nicht wer hätte was anders machen müssen. Und das ist für mich ganz wichtig. Das ist ein großer, großer Anteil am Thema Innovation ist Fehlerkultur. Und da muss gerade die Politik und Aufsichtsbehörden viel dazulernen, glaube ich.
Ich würde da gerne noch eine Frage anschließen jetzt, bevor du antwortest, weil wir haben ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, Martin, ist ja auch oft drüber gesprochen, wir haben auch eine Neigung, was Neues dann am komplexesten, größten und anspruchsvollsten Projekt gleich ausprobieren zu wollen. Das heißt, also wir wollen gleich zum Mars fliegen und zurück mit dem Prototypen und es darf bitte nichts schief gehen. Und dann sind wir ganz furchtbar böse und suchen Schuldige, wenn es dann doch schief gegangen ist. Haben wir denn Beispiele, wo wir sagen, ja, wir sind offen für Innovationen, wir suchen uns vielleicht gemeinschaftlich auch ein passendes Projekt, wo wir ein überschaubares Risiko haben, eine überschaubare Größenordnung, eine sinnvolle Anwendung. Gestern sagte hier ein stellvertretender Vorsitzende des Stadt- und Gemeindebundes, der sagte, ja, wir haben hier 5 Feuerwehrhäuser gebaut, die haben wir mal anders gebaut als vorher, das war überschaubar. Der sagte sich fast entschuldigen, das war ja nicht so ein großes Projekt, aber genau das ist eigentlich ja das, vielleicht in einem anderen Themenbereich, was wir eigentlich brauchen, wo man sagt, das ist überschaubar, ist auch sinnvoll, wir glauben, dass das Sinn macht, wir probieren es aus und dann machen wir es danach eine Nummer größer und bringen das Wissen da ein. Gibt es da Beispiele?
Ja. Also ich möchte nochmal eben anfügen, ich habe irgendwann mal den Spruch gelesen, ein Fehler ist es erst beim zweiten Mal, vorher wusste man es nicht besser und diese Denkweise muss sich vertiefen, das ist so. Ich glaube aber, und das unterstütze ich komplett, also wir müssen hin zu einer offenen Fehlerkultur und wir müssen nicht schauen, wer hat den Fehler gemacht, sondern wir müssen den Leuten auch wieder die Möglichkeit geben, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen, ohne gleich mit der Mistgabel durchs Dorf getrieben zu werden, wenn es halt nicht so funktioniert hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass es auch in den kleinen Kommunen mittlerweile diesen Mut gibt, teilweise neue Dinge auszuprobieren. Wir haben jetzt vorhin, hatten wir ein Gespräch mit einer Dame von Straßen NRW, wenn mich nicht alles täuscht, die Pilotprojekte machen möchte und verschiedene Radwegsmarkierungen gegenüberstellen, um zu schauen, was ist denn Best Practice? Was funktioniert denn wo am besten? Nicht nur auf ein System zu setzen, sondern 3, 4 verschiedene Systeme mal auszuprobieren und das Ganze dann weiterzuentwickeln. Ich habe auf einem Radverkehrskongress eine schöne Geschichte gehört. Da ging es darum, dass eine Fahrradstraße gebaut werden sollte, gebaut wurde, und alle haben sich an einen Tisch gesetzt, der Verkehrsträger und die Polizei und welche Behörden so involviert sind. Und da war das Problem, dass die Straße führte zu einer Schule und die sollte halt als Radverkehrsstraße Vorrang erhalten, war aber die untergeordnete Straße in einem Kreuzungsbereich, weil die andere Straße breiter war. Dann hat man lange überlegt und hat einfach auf die breite Straße dann 2 Blumenkübel gestellt. Dadurch wurde diese Straße schmaler, ist untergeordnet und schon konnte die Fahrradstraße den Vorrang bekommen. Und das sind Hands-on-Mentalitäten, wo ich sage, das wird wieder gelebt. Es braucht noch Zeit, da bin ich dabei. Es muss ein Umdenken stattfinden, nicht nur in den Ämtern, sondern ja auch irgendwo bei den Bürgern. Dass, wenn mal etwas schief geht, dass man sagt, okay, Sie haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Beim nächsten Mal wissen Sie es besser. Dann müssen wir einfach hin zu einer offenen Fehlerkultur. In Deutschland, glaube ich. Also im Denken.
Ich finde stark, dass wir nur 2 Blumenkübel aufstellen, dass wir das schaffen und nicht ein Projekt daraus machen, die Straße zurückzubauen und zu verschmälern und erstmal in eine jahrelange Planung dafür zu gehen, sondern dass wir genauso pragmatisch Lösungen finden können.
Da saßen alle an einem Tisch, hatten ein gemeinsames Ziel und das haben sie gemeinsam verfolgt und umgesetzt. Und das ist einfach schön, diese Beispiele gibt's.
Stichwort Ziel. Wir sind jetzt ganz am Anfang von 26. Wie ist der persönliche und auch der unternehmerische Ausblick auf 26 und vielleicht auch dann als Abschluss, was das angeht, was sind die Wünsche für 26?
Ja, ich glaube, in der Bauwirtschaft wurde schon viel darüber gesprochen, dass was in 25 mit dem Ausschreibungsstopp, dass Gelder fehlen. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach gemeinsam nach vorne gucken. Es wurde was bewegt, es wurden Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Ich glaube, wir müssen jetzt da frohen Mutes in die Zukunft gehen. Auch wir planen natürlich noch etwas defensiv, weil wir wissen, es ist einfach noch ein bisschen was aufzuholen aus dem letzten Jahr. Die Manpower ist nicht überall vorhanden. Nichtsdestotrotz glaube ich, können wir einfach positiv in die Zukunft blicken. Ist so mein Gefühl. Es gibt Bereiche, da ist Entwicklungspotenzial gegeben. Auch da ein bisschen außerhalb der Box denken. Mal gucken, was können wir anders machen? Wo können wir uns verbessern? Welche Bauweisen können wir nach vorne bringen? Da bin ich ganz guter Dinge. Ansonsten freue ich mich wirklich auf das Jahr. Wir sind gut aufgestellt, merken auch immer wieder diese Messebesuche. Ne? Wir hatten es vorhin, das ist jetzt der 3. Infratech-Besuch für mich. Wir merken es, dass die Bekanntheit für uns gestiegen ist. Am Anfang kamen wir hierher und dann wurden wir teilweise sogar als Startup beschrieben. Und wir sagen, naja, dieses Unternehmen, das gibt es schon sehr, sehr lange am Markt. Also Startup ist nicht. Und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, sondern wir merken, der Bekanntheitsgrad ist gestiegen und wir haben da, ja, ich blicke mit meinem Team positiv und fröhlich in die Zukunft. Wir freuen uns drauf.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt als Startpunkt, also Schlusspunkt für unser Gespräch, aber als Startpunkt für den Blick nach vorn. Jens Weber, vielen Dank für die Einblicke, Ausblicke und vor allen Dingen den durchweg positiven Blick auf die Dinge. Das finde ich sehr notwendig und sehr gut. Vielen Dank.
Lisa, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.